Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, die Samstagsedition. Kleine Premiere heute bei mir hier beim Samstagsfrühstück. Micha und Daniel, schön, dass ihr dabei seid. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir sind immer noch bei Superlevel, wir sind immer noch Insert Moin, aber heute mit einem anderen Format. Wir haben es tatsächlich geschafft, dank eurer Hilfe. An dieser Stelle einen ganz, 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 ganz dicken Dank von unserer Seite. Ihr habt es tatsächlich geschafft, die 1000-Dollar-Marke bei unserer Patreon-Kampagne zu knacken. Und das war ja einer der Stretch-Goals, dass wir gesagt haben, wir überlegen uns ein Samstagsformat. Beziehungsweise ich habe euch das eingebrockt, Jungs. Tut mir leid.
Ich wollte nämlich gerade fragen, ich habe den Kaffee nämlich auch durch Schnaps ersetzt, weil es ist so passend zu dieser Schnaps-Idee, noch eine siebte Folge.
Sechste ist es, ja. Oh, du bringst mich auf eine Idee, wir haben ja noch den Sonntag frei. Ja, ich habe das tatsächlich reingeschrieben, weil wir ja früher ganz zu BAM-Zeiten hatte ich mal ganz kurz, so 5-6 Folgen, die Idee, so einen Metacast zu machen. Also ich hatte mit Boris ja dann auch immer über Spiele gesprochen unter der Woche. Und dann kam so ein bisschen das Bedürfnis hoch oder der Wunsch, es wäre doch eigentlich ganz gut, wenn man so einen wöchentlichen Cast noch hat, wo man über Metathemen sprechen kann, die in der Woche irgendwie aufgelaufen sind. Also irgendwelche Schlagzeilen oder irgendwelche News, in Anführungsstrichen, die Spieleszene so ein bisschen aufgerührt haben oder irgendwelche Sachen, die Twitter-Timeline in Aufregung versetzt haben, da irgendwie eine Plattform für zu haben. Und deswegen war das die Idee oder zumindest so das grobe Konzept, ob wir uns nicht am Samstag idealerweise in der beliebten Dreierrunde hier. Mit euch caste ich natürlich am liebsten.
Schleimer 3.
Und darüber dann über solche Themen zu sprechen. Was haltet ihr denn davon?
Schnapsidee.
Ja. Gut, nee, Daniel ist raus.
Ein Caster weniger, Ausrufezeichen, genau. 1-11. Grundsätzlich finde ich eine gute Idee. Ich wollte nur am Anfang irgendwie schon mal die Luft so ein bisschen rausnehmen, beziehungsweise den Wind auch rausnehmen. Wir haben ja nie gesagt, dass das irgendwie ab so im Moment sofort, wo wir die 1000 Dollar knacken, sofort eine super Samstagabend 3 Stunden Live-Show geben wird, sondern das kann sein, dass die nächsten Wochen der Samstagscast auch mal ausfällt und so, sondern wir werden uns da was überlegen, wollen auch tatsächlich eben kein inhaltliches Format auch machen, also kein Spiel als Besprechung, sondern tatsächlich irgendwas so bisschen mehr mit Feedback, also wo man vielleicht auch nochmal irgendwie Hörerfragen reinnehmen kann. Vielleicht schaffen wir es technisch sogar irgendwie einen Livecast auf die Beine zu stellen, bei dem wir dann Leute reinschalten können oder reinnehmen können als Anrufer. Da müssen wir uns halt technisch mal ein bisschen informieren. Aber ja, wie gesagt, also wir haben ja immer nur angekündigt, wenn die 1000 geknackt wird, dann setzen wir uns mal hin und überlegen uns ein Konzept und arbeiten uns das aus. Also bitte, bitte nicht zu viel verlangen oder zu viel erwarten.
Und keine regulären Folgen erwarten. Also ich finde auch, das soll so ein bisschen das Experimentierfeld hier auch sein. Mhm. Mit Gästen auch ein bisschen ausprobieren. Und Livecast hätte ich sehr Lust dazu. Wobei ich da auch gleich sagen würde, also Livecast wäre dann, glaube ich, für Patreons exklusiv erstmal. Weil irgendwie,
stimmt, das ist nämlich,
das haben wir ja auch schon reingeschrieben, ja.
Genau, der weitere Punkt, das kam jetzt schon ein paar Kommentare, wo die Leute, ich möchte nicht sagen gemosert haben, aber schon ein bisschen dringlich nachgefragt haben, wo ist denn jetzt der Samstagscast und kommt der jetzt schon am ersten Samstag und sowas, und absurderweise wurde die 1000-Dollar-Grenze ja erst am Sonntag geknackt, und dann kamen schon die ersten Leute und haben gesagt, warum gab es denn gestern keinen Cast? Wieso? Ja, weil die Marke erst heute geknackt wurde, dann hätten wir nicht gestern schon einen Cast.
Vor allem ist sie nochmal runtergedroppt. Nochmal ganz kurz.
Das stimmt, ja. Und also da, wie gesagt, müssen wir jetzt ein bisschen langsam das angehen und mal schauen, was wir uns da so überlegen.
Ja, dafür wird's dann auch geil. Also wir können jetzt natürlich auch reguläres Thema pro Woche irgendwie bringen. Also am Samstag dann nochmal ein Spiel, aber das ist ja irgendwie doof und langweilig. Und also natürlich, wenn ihr Ideen habt, also wir überlegen uns natürlich was Konkretes, aber wenn ihr vielleicht auch Vorschläge habt dafür, wie dieser Cast gestaltet werden kann, ruhig her damit. Also wir haben jetzt so eine Vorstellung mit Live und so, aber vielleicht habt ihr ja vielleicht noch was Brennendes, irgendwas Cooles auf dem Herzen, was wir dann eventuell dann noch mit einbauen können. Also immer her mit diesen Vorschlägen. Und ganz, also von meiner Seite aus, ganz ehrlich, ich hätte nicht erwartet, dass diese 1000 überhaupt geknackt werden.
Ja, der Manu hat ja auch gesagt, ja, das erreiche ich mir sowieso nie, das schreibe ich mal so rein.
Ja, echt, also ohne Witz, ich habe gedacht, so, das bleibt irgendwo bei 800. Ich habe da aber auch ehrlich gesagt seit irgendwie ein paar Tagen nicht mehr drauf geguckt. Und dann so, ja, wir haben jetzt die 1000. Ich so, what? what ist hier los? Und völlig überrumpelt sozusagen.
Vielleicht kannst du an der Stelle, Manu, weil die ganze Organisation und das alles läuft ja über dich, vielleicht kannst du da ganz kurz mal irgendwie was zu sagen. Das kriegen zwar die Bäcker immer mit, weil die kriegen ja auch immer eine Mail mit der Zusammenfassung und so, aber vielleicht kannst du trotzdem noch mal kurz was zum Hintergrund sagen, also im Sinne von, wie viel Gebühren werden denn da abgezogen und was machen wir konkret mit dem Geld und so.
Genau, also man darf ja nicht vergessen, es sind Dollar. Also es sind keine Euro, auch wenn es im ersten Moment immer total viel klingt, hier 1000 Dollar. Es ist eine US-amerikanische Seite. Das heißt, es gibt auch kein Modell derzeit, das irgendwie auf Dollar umzustellen, auf Euro umzustellen. Ich rechne mal damit, dass das irgendwann passiert. Und Gebühren hat sowas natürlich auch. Ähnlich wie bei Kickstarter kostet der Betrieb der Seite natürlich was. Das heißt, die zwacken sich selber auch einen Teil ab. Dann kommen PayPal-Gebühren dazu und dann kommen auch noch Umrechnungsgebühren dazu. Also insgesamt sind es so 10, 12, also laut FAQ von Patreon sind es circa 8%, die sagen, dass wegkommt. Aber durch den internationalen Transfer, durch die Umrechnungsgebühren habe ich das die letzten Monate immer ausgerechnet und ich komme so circa auf 13% Gebühren. Mhm. Also von den 1000 Dollar funktioniert es auch nicht immer, dass dann alle komplett immer gleich abgebucht werden. Manchmal ist dann eine Kreditkarte irgendwie gesperrt. Mhm. Er geht ja dann alle Patreons durch und versucht dieses Geld zu ziehen. Und man kann ja auch bei Patreon Tageslimits einstellen und so weiter und so fort. Also von daher kommen auch nicht immer alle 1000 Dollar direkt an. Von daher müssten wir eigentlich gar nicht casten heute. Und davon gehen dann die ganzen Gebühren ab. Und insgesamt bleiben jetzt so um den Dreh rum 500 Euro kommt circa bei mir an. Also 500, 600 Euro kommen hier durch. Und was davon jetzt noch Steuern abgeht, kann ich momentan noch nicht sagen. Ich habe mit dem Steuerberater und so schon gesprochen. Das hängt ganz stark davon ab, wie sich das jetzt übers Jahr verteilt und auch mit den, ich lasse das ja dann über die Selbstständigkeit laufen, weil das halt einfach, sonst müsste ich nochmal ein extra Gewerbe und solchen Kram anmelden. Also von daher muss ich dann mal gucken, was da wirklich noch an Gebühren abgeht. Aber es ist halt wie immer bei so Kickstarter-Sachen, dass diese erste beeindruckende Zahl, die schrumpft schon relativ schnell zusammen. Und das Geld wird klar verwendet, um diesen Podcast weiterzuführen. Also ich habe ein mobiles Aufnahmegerät neulich gekauft, um Interviews zu führen, wenn wir zum Beispiel bei Child of Light Events oder so sind, auch mal Fahrtkosten zu zahlen, wenn nicht jeder Publisher übernimmt Fahrtkosten, Geräte zu kaufen, Spielemuster zu kaufen. Wir wohnen ja nicht in der gleichen Stadt. Also in letzter Zeit ist es recht häufig so, dass wir eben halt ein Muster bekommen. Oder auch mal zwei, aber da gerade in den meisten Fällen hat man halt nur eins, dann kauft man halt auch mal die anderen Spiele da dazu, damit man gemütlich darüber casten kann. Also von daher verdient sich keiner hier ein goldenes Näschen.
Und ich wollte noch ganz kurz, ich habe das zwar auch schon irgendwo erwähnt, aber so Gewinnspielpreise, das denkt man immer gar nicht. Mhm. Aber diese World of Tanks Sachen zu verschicken, das waren T-Shirts und die gingen bis nach Österreich runter und eins irgendwie in die Schweiz und so, da zahlst du dann halt gleich richtig viel Porto, wenn du irgendwie so einen Karton verschickst und da sind allein, glaube ich, 50, 60 Euro für Porto und Verpackung draufgegangen, was nicht schlimm ist. Also wir verschicken das ja gerne, wir freuen uns ja auch, wenn wir Gewinnspielpreise haben und wenn wir Leuten damit eine Freude machen können, aber nur so dieses Geld, was man da bekommt, geht echt schneller weg.
Als man denkt, ja.
Genau, Soundeffekt, aber ist den natürlich jetzt gerade jemand einspielt. Was war das?
Das ist Geld, das ist der Geldkoffer, der wegfährt.
Ja, genau. Das war perfekt in dem Moment.
Nein, und deswegen freut's mich natürlich umso mehr, dass wir dieses Projekt damit auch so angenehm finanzieren können, weil es tut einfach wirklich gut, wenn man eben nicht so das Gefühl hat, dass man muss sich damit auch nicht zurückhalten. Also auch zum Beispiel jetzt diese Kärtchen, die ich produziert habe lassen. Ich weiß nicht, ob es alle mitgekriegt haben, der Max. Unser Haus- und Hof-Illustrator hat ein wunderbares, der hört ja immer unsere Cast, schöne Grüße an der Stelle, und lässt sich dann immer so inspirieren in seinen Illustrationen, wenn wir irgendwas Blödes sagen, wie ich freue mich drauf oder so, dann bekommen wir am nächsten Tag oft irgendwie so eine kleine Grafik, eine Illustration, wie er das dann beim Hören quasi umgesetzt hat. Und diese Liebhaber-Card, das war ja quasi auch nur auf der Patreon-Seite so ein, erstmal nur so ein virtueller Gedanke, dass ich gesagt habe, ab 5 Dollar Patron gibt's eine Liebhabercard und die kann man dann bei uns auf der Gamescom einlösen, um uns zu umarmen. Und was macht der Max? Hat es natürlich sofort umgesetzt und hat diese wunderbare, kann man sich auf der Patreon-Seite angucken, da ist so ein animiertes GIF. hat eine richtig geile Liebhabercard entwickelt und hat dann auch gleich so den seinen Haus- und Hofdrucker gefragt und hat dann gleich so eine Lackierung noch drauf. Das heißt, die glitzert dann auch so im Sonnenlicht. Mhm. Und da konnte ich einfach nicht anders. Als dann das erste Patreon-Geld kam, habe ich es gleich auf den Kopf gehauen und habe diese Karten produzieren lassen und habe mir ein Riesenpaket von Briefumschlägen gekauft und bin gerade noch dabei. Also hier liegen noch relativ viele, wenn ihr noch keine erhalten habt. Ich schicke die jetzt noch nach und nach raus. Und dann können wir halt wirklich auch solche Gags damit machen. Und das macht großen Spaß.
Genau. Und durch euch ist es auch möglich, dass wir jetzt zum Beispiel auch die Gamescom finanzieren können. Das war mir noch ganz wichtig. Also die steht ja jetzt in etwas mehr als einem Monat an.
Die findet nur wegen uns statt. Die wollte
also genau. Wir finanzieren die Gamescom. Ja.
Genau. Aber dank eurer Hilfe ist es uns zum Beispiel möglich, dass wir dort auch eine Unterkunft bezahlen können. Und das ist wirklich gar nicht so trivial, weil der Manu kommt aus Freiburg. Ich wohne zwar ein bisschen stärker in der Nähe in Dortmund, aber trotzdem müssen wir ja irgendwie da sein. Und damit wir dann dort vor Ort dann auch die Cast direkt aufnehmen können und vielleicht dann auch recht schnell zügig hochladen können, brauchen wir auch ein bisschen Freiraum und Luft. Und wenn wir da jetzt nur für einen Tag hätten hinfahren können und dann direkt wieder zurück, dann so, dank eurer Hilfe haben wir es geschafft, uns da wirklich auch Luft zu verschaffen, Zeit und so ein bisschen Armfreiheit. Und
vor allem ein Dach über dem Kopf.
Vor allen Dingen, ja genau, dadurch, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Ne, wir hätten ja auch einen Tag hinfahren können und dann direkt wieder zurück. Und das wäre ohne euch überhaupt gar nicht möglich gewesen. Deswegen, das ist eine super Sache.
Ja, und das Schöne finde ich, es kommt auch dem Podcast zugute, glaube ich, weil wir dann dort eben auch so ein bisschen einen Rückzugspunkt haben, wo wir auch Casts produzieren können, wo wir Sachen für Superlevel schreiben können und irgendwie auch vielleicht ein bisschen Videoschnitt machen können. Also einfach so so ein Homebase haben auf der Gamescom,
um Sachen
zu produzieren.
Ja. Und durch die Zeit, die wir dann auch dadurch gewonnen haben, also durch diese, deswegen sage ich Armfreiheit, können wir auch zum Beispiel auch drumherum mal gucken. Also wir sind dann nicht nur auf der Gamescom, sondern können auch auf der GDC dann auch unterwegs sein und vielleicht mal schauen, was drumherum an der Gamescom noch passiert. Und das wäre so nicht machbar. Also vor allen Dingen auch, ihr könnt euch vorstellen, während der Gamescom ist es auch nicht so ganz einfach, eine Unterkunft oder ein Hotelzimmer zu finden. Und vor allen Dingen ziehen die Preise auch massiv an. Also gerade zu Messezeiten irgendwie verdreifachen, vervierfachen sich die Hotelpreise. Und wir haben schon sehr früh gesucht, aber trotzdem ist es für mehrere Personen natürlich schon ein dicker Brocken zu stemmen.
Ja. Ja, und vor allem, man muss ja auch nicht vergessen, dass wir uns Urlaub nehmen müssen für die Gamescom.
Ja, das stimmt.
Es ist ja nicht so, dass meine Kunden sagen, klar, geh doch zur Gamescom, hab Spaß, schau dir ein paar schöne Spiele an, sondern es sind ja wirklich Tage, an denen ich eigentlich nicht meiner Haupterwerbstätigkeit nachgehen kann. Und von daher tut es schon auch ganz gut so fürs Gewissen, da kein schlechtes Gewissen haben zu müssen, dass man auf der Gamescom rumrennt und sich Sachen anschaut, die eigentlich erstmal keinen direkten Berufsbezugspunkt haben.
Ja, richtig. Also das ist bei mir halt ganz genauso. Also ich kann diese Woche dann halt zum Beispiel auch überhaupt keine Aufträge bearbeiten und muss die Termine natürlich dann so legen, dass ich das irgendwie drumherum mache, plus minus die Zeit, die ich dann eventuell zum Bearbeiten von Videos brauche. Und in der Freiberuflichkeit ist das nun mal so, dass man in der Regel nach Milestones bezahlt wird. Und wenn der Milestone eine Woche später kommt, zwei Wochen später kommt, gibt es halt auch erst zwei Wochen später Geld.
Und übergangs zum Hauptthema, also ich finde super, dass Patreon funktioniert jetzt auch, also vor allem bei uns halt so gut funktioniert und auch wenn man sich die Patreon-Seite anschaut, sind wirklich schöne Projekte dabei, die ich glaube, ohne so eine Crowdfunding-Geschichte nicht existieren könnten, also irgendwelche Comiczeichner, die halt sonst irgendwelche Illustrationen machen müssten. Autoren, man trifft auch Spieleredakteure dort, die in Amerika gerade so ein bisschen schweres Standing haben. Und Kickstarter ist jetzt ja auch schon eine Marke, die einfach so etabliert ist. Und ich bin mal sehr gespannt, was sich da tut, weil Kickstarter kommt im Herbst nach Deutschland.
Oh, aber Kickstarter ist ja schon was anderes.
Ob das für die Spieleentwicklung auch was zu tragen hat.
Ja gut, das schon. Aber ich finde da tatsächlich dieses Kickstarter, wäre halt dann so, hast du immer so einen Batzen von Geld. Und da ist jetzt ja diese erste Euphorie, ist ja auch schon wieder ein bisschen abgekühlt. Da finde ich dieses Patreon tatsächlich, also für uns zumindest betrachtet, deutlich besser.
Genau, für das Format ist es deutlich geschickter, ja.
Ja, aber gut, wir sind ja schon mittendrin im Thema Bezahlung und für Sachen im Internet bezahlen und Unterstützung von irgendwelchen Formaten oder Inhalten, die man mag. Das haben wir uns im Vorfeld so ein bisschen überlegt, hat sich ja auch so ein bisschen jetzt rauskristallisiert. Gab ja einiges, was zu dem Thema in letzter Zeit passiert ist und da wollen wir heute jetzt so ein bisschen irgendwie spontan drüber reden, ohne dass wir uns groß drauf vorbereitet haben. Nämlich 4Players hat jetzt ein Abo-Modell eingeführt. GameStar kam jetzt letztens raus mit GameStar Plus. Andere Formate haben das auch schon irgendwie länger. Ich kann da vielleicht ein bisschen ausholen zur Einführung. Also ich habe jetzt ja einen neuen Job seit ein paar Monaten. Obwohl, ein paar Monate sind es noch gar nicht, so 2 Monate jetzt. Und wir haben so ein neues Bezahlsystem, das ist ein kleines Startup in München, fürs Internet entwickelt, wo man so Micropayments quasi im Mini, also im Cent-Bereich abwickeln kann und das plattformübergreifend. Und da hatten wir letztens eine studentische Gruppe von zu Besuch, die sich ein bisschen informieren wollten. Und dann habe ich die mal gefragt, als die da waren, ja, wer würde denn für Inhalte im Web irgendwie Geld zahlen? Für irgendwie einen Artikel, für ein Video, für einen Podcast, für weiß ich nicht was. Und es ging keine einzige Hand hoch. Mhm. Und dann habe ich so, ja, warum denn nicht? Und dann war so, ja, keine Ahnung, es gibt doch immer irgendwo alles umsonst, so nach dem Motto. Also wenn ich irgendwo an einer Stelle zahlen muss, dann nehme ich mir das halt woanders oder suche das halt woanders. Ich bekomme das dann schon irgendwo her. Warum sollte ich denn da irgendwo für zahlen? Und das ist ja auch so ein Gefühl, was jeder so selber so ein bisschen aus dem Internet kennt, dieses diffuse Gefühl. Naja, die Inhalte sind ja alle irgendwie da. Sie werden auch bereitgestellt, ob ich da jetzt was für zahle oder nicht. Und das ist
ja,
halt leider immer so
ein bisschen... Man muss halt nochmal recherchieren, aber oftmal findet man dann ja auch die entsprechende Quelle noch ohne Bezahlmodell her.
Genau, aber es ist halt leider auch so ein bisschen so ein Trugschluss, dass man sich halt denkt, naja, der Artikel auf GameStar.de oder auf 4Players oder das Video, das ist ja sowieso da. Also ob ich da jetzt was für bezahle oder nicht, ist doch egal. Wird doch sowieso bereitgestellt. Also so ein bisschen dieses Kollektivgut.
Es ist halt dieses gewachsene Umsonst, was halt bei klassischen Medien nicht so war. Also eine Tageszeitung hat halt immer was gekostet. Mhm. Und das Internet hat halt schon so angefangen, dass es halt von Anfang an nur eigentlich eine Eintrittsgebühr gekostet hat, wie im Europapark. Und alle Fahrten sind dann umsonst.
Ja.
Und deswegen tut sich die Branche ja auch extrem schwer, da jetzt wieder so Bezahlmodelle einzuführen. Obwohl es ja eigentlich schon existiert. Also du zahlst für die GameStar am Kiosk ja schon immer Geld. Und warum sich jetzt Leute tatsächlich darüber wundern oder beschweren, dass sie für GameStar-Inhalte auf der Webseite Geld zahlen müssen, das verstehe ich dann manchmal so gar nicht. Dass da überhaupt sowas wie eine Debatte entstehen kann, wundert mich dann schon sehr.
Ja, vor allem mit welcher Penetranz und Aggressivität die Leute dann im Forum da amok laufen, das verstehe ich halt nicht. Also und das sind jetzt wirklich keine hohen Geldbeträge. Das sind 1,99 oder sowas, glaube ich, im Monat, wo man sich denkt, naja, also ihr kauft euch einen Starbucks-Kaffee, das ist ein bisschen aufgeschäumte Milch mit Kaffee drin für 4,80 Euro. Ihr kauft euch irgendwelche Beats-Kopfhörer für 400 Euro, wo man sagt, das Sennheiser Profi-Headset, was 200 Mal besser ist in Verarbeitung und Soundqualität, kostet die Hälfte. Und da schmeißen die Leute wirklich Berge von Geld für raus und dann beschweren sie sich, dass sie 1,99 für irgendwelche Webinhalte zahlen sollen. Also klar, ich hätte auch das lieber alles umsonst und würde mich auch, das sehe ich ja mal so ein bisschen das Problem, der Paywall, so nach dem Motto, dann verschwinden die Inhalte halt auch erstmal, man kann sie nicht sehen, die Diskussion wird auch so ein bisschen im Keim erstickt, aber dieses Argument kann ich schon nachvollziehen, aber sich jetzt zu sagen, wegen 1,99, da kriegt man den ganzen Monat irgendwie was und wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt 4Players oder sowas, da lese ich so viel, da schmeiße ich halt mal was rein für ein Abo, verstehe ich nicht, warum man da dann so amok laufen muss dagegen.
Nee, verstehe ich auch nicht. Vor allem, es zwingt dich ja keiner dazu. Also wenn du das Gefühl hast, die Information ist es mir nicht wert, dann kannst du ja auch die anderen Seiten aufmachen. Das ist ja jetzt ja nicht so, dass eine Paywall dich von was abhält, was also wenn es dich interessiert, dann ist es dir ja eigentlich auch was wert, oder nicht? Und dann, ich verstehe nicht, warum diese Energie in diese Aufregung fließt, weil dann, wenn es dir kein Geld wert ist, dann ist es doch dir eigentlich auch nicht wert, dass du dich darüber aufregst. Das ist so diese Diskrepanz, die ich nicht ganz verstehe. Ich würde halt mit den Schultern zucken, wenn ich irgendeine Seite frequentiere und die ist irgendwann ein Bezahldienst und mir ist das nicht wert, dann mache ich sie halt zu und gehe woanders hin. Fertig, aus. Da würde ich nicht
irgendwie... Bild Plus oder wie es
ja,
heißt.
Ja, ganz genau.
Völlig scheißegal,
wie viel Geld Bild Plus kostet, weil es mich einfach so oder so nicht interessiert. Da würde ich mich überhaupt nicht drüber aufregen.
Ja,
ich glaube, das ist einfach diese Gewohnheit, die da irgendwie mit durchkommt. Ne? Man ist es halt über Jahre hinweg gewohnt gewesen, alles kostenlos zu kriegen. Und über Jahre hinweg ist man es gewohnt gewesen, seinen Browser zu installieren und dann gleich einen Adblocker hinterher. Und dann hat dich das alles auch überhaupt gar nicht gestört. Dann hast du dann einfach da eine gefilterte Seite gekriegt, da waren die störenden Elemente dann noch alle weg. Also man kann ja zum Beispiel mit einem Adblocker dann so Seiten wie Eurogamer aufrufen und dann ist dieser ganze Hintergrundbanner dann irgendwie weg und so. Aber gleichzeitig nimmt man den Leuten dann auf diese Weise eine Einnahmequelle weg Und man wehrt sich natürlich dagegen, wenn man sagt, ich habe es jetzt jahrelang so gekriegt, warum soll ich meine Gewohnheiten umstellen? Warum soll ich das Geld investieren? Ich glaube, es geht auch gar nicht so sehr um diese kleinen Beträge, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand sich für, weiß nicht, über die 2 Euro da irgendwie aufregt, die da vielleicht mal von einem PayPal-Konto runtergehen. Ich meine, jedes Humble-Bundle kostet im Durchschnittspreis mehr, wenn du irgendwie alle Spiele haben willst. Ja, da zahlt man ja in der Regel irgendwie 4-5 Euro. Oder 4-5 Dollar. Und ich glaube, das ist irgendwie so ein Prinzip. Man will sich da nicht bevormunden lassen in irgendeiner Form. Ne? Das ist ja auch, wenn da eine Paywall plötzlich ist, dann wird ja irgendwie was weggenommen von Informationen, die dir jahrelang kostenlos zur Verfügung gestanden haben.
Daniel, ist es vielleicht auch die Hürde, sich da irgendwie, also es ist ja, glaube ich, das, was ihr auch so ein bisschen versucht, runterzudrehen, oder?
Bei genau, also wenn ich darf, erzähle ich mal ganz kurz was zu Later Pay.
Also wir sind nicht gesponsert oder irgendwas.
Ja, ich schon.
Ja, du schon, ja. warum sind wir eigentlich nicht gesponsert? Gute Frage.
Ja, das weiß ich auch nicht. Ich kann das aber mal vorschlagen am Montag im Büro. Also ganz kurz zu PayPal. Wir haben nämlich Later Pay, beziehungsweise die beiden Firmengründer, die sich das überlegt haben, die hatten nämlich genau die gleiche Idee und haben sich gesagt, das kann doch eigentlich nicht sein, dass wir überall anders ohne Probleme Geld ausgeben. Also wir haben, weil es einfach und unkompliziert ist. Und im Internet ist es meistens zu kompliziert. Also wir glauben tatsächlich, dass die Leute was zahlen würden. Und ich kann jetzt auch so, glaube ich, ich hatte jetzt auch letztens Kontakt mit Leuten, die selber auch auf Paywalls, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts erzähle, was irgendwie unter Verschluss ist oder sowas, und mit Kontakt mit Journalisten und sowas, die auch auf ihren Seiten Paywalls haben und so, und die sagen halt, es gibt durchaus viele Leute, und man sieht's ja auch bei uns bei Patreon, es gibt auch Leute, die würden da gern was zahlen, die stört das gar nicht, die ersten Reaktionen, als wir Patreon irgendwie aufgemacht haben, waren ja auch so, ja, endlich! So, das heißt nicht, dass alle was zahlen würden, es ist ja auch aktuell immer noch ein kleiner Teil, aber es gibt eben Leute, die wollen einfach das unterstützen, weil sie es gerne machen. Und denen muss man halt eine Möglichkeit geben, einfach und simpel für irgendwas zu bezahlen. So, und LaterPay funktioniert jetzt so, dass wir im Prinzip für dich einen digitalen Bierdeckel, also ganz einfach ausgedrückt, für anlegen, bei dem du jetzt, sagen wir mal, fiktives Beispiel, du surfst auf Superlevel und siehst da einen Artikel. Davon kannst du den Teaser zum Beispiel lesen und dann sagen wir dir, hey, wenn du den Rest des Artikels lesen möchtest, musst du irgendwie 10 Cent zahlen, 15 Cent. Und jetzt wäre der Schritt ja normalerweise, okay, du musst dich registrieren, du musst dich anmelden.
Da würde keine Bankdaten für eingeben. Ja,
klar. Genau, das ist zu kompliziert und es kostet auch viel zu viel Transaktionskosten. Also das heißt, wenn du für 10 Cent zahlst, dann gehen irgendwie 9,5 Cent drauf für PayPal-Gebühren, Kreditkartengebühren, Abrechnungsgebühren, Kundenservice, Verwaltung, was weiß ich was. Das heißt, das lohnt sich überhaupt nicht. Also es ist betriebswirtschaftlich, bei 10 Cent würdest du wahrscheinlich sogar draufzahlen. Und jetzt sagen wir halt von LaterPay, nee, 2 Klicks bedarf es. Also das heißt, du klickst auf, ja, ich möchte das zahlen. Das ist auch keine Spende, ist nicht freiwillig. Und ja, ich akzeptiere die AGB. Zack, du kannst sofort den Artikel lesen. Und wir hängen quasi deinem Endgerät einen virtuellen Bierdeckel an, auf dem wir für dich eine Strichliste machen, sagen, so, du hast jetzt bei Superlevel für 10 Cent einen Artikel gekauft.
Ihr geht quasi in Vorleistung für den Kunden dann da in dem Moment.
Genau, also ja, kann man so bezeichnen. Aber der Seitenbetreiber weiß ja auch, dass in dem Moment noch kein Geld geflossen ist. Es ist quasi nur eine Verpflichtung, das später zu zahlen. Und erst wenn du dann 5 Euro erreicht hast, dann kommen wir und sagen, so, jetzt musst du uns diese 5 Euro zahlen. Da sind dann natürlich auch die Transaktionskosten viel geringer, weil von den 5 Euro gehen dann irgendwie 10 Cent runter oder sowas für Bezahlung. Und diese 5 Euro verteilen wir dann anteilig an die Seitenbetreiber, Videobetreiber, Podcaster oder je nachdem, wer halt alles das System dann eingebunden hat. Und die kriegen das dann.
Ja, yeah, und der Micha hört dann bei 4,99 auf und klickt nie wieder drauf.
Die Gefahr besteht natürlich, das kann man nicht wegdiskutieren, aber weil die Frage kommt natürlich auch oft, wenn man irgendwie mit potenziellen Interessenten spricht und die sagen, ja, aber dann zahlt ja jeder nur diese 4,99 und dann zahlen die nie. Das ist natürlich ein Risiko, was wir eingehen, aber du musst halt auch bedenken, du kannst dann halt, bevor du diese Schwelle erreichst, also wenn du der nicht zahlst, kannst du nie wieder weitere LaterPay-Inhalte konsumieren. Also wenn du das nächste Mal auf Superlevel surfst und sagst, jetzt will ich da wieder einen Artikel lesen, dann ist halt, ja, sorry, dann bitte erst die 5 Euro zahlen. Und wir haben auch tatsächlich die Erfahrung gemacht, so die ersten, ist ja gerade so in der Launch-Phase, es gibt tatsächlich immer wieder die Reaktion, ja, endlich, ich wollte ja für irgendwie einen Artikel oder den Blogger, den lese ich so gerne, den verfolge ich total aktiv, ich wollte dem eigentlich immer Geld zahlen, aber Flatter war mir irgendwie immer so
undurchsichtig. Ich wollte gerade sagen, Das Gefühl hatte ich nämlich, als Flatter hochkam. Also wer sich noch dran erinnert, Flatter ist quasi auch so ein kleines Spendentöpfchen, was man irgendwie auf unter Artikeln, also es ist keine Paywall, sondern ähnlich wie bei Patreon, dass man freiwillig irgendwas einwerfen kann. Und ich hatte dann auch so das Gefühl, endlich kann ich irgendwie einen einzelnen Artikel auch mal irgendwie quasi anstatt einen Like-Button zu klicken, auch mal irgendwie was einwerfen. Und das Unkomplizierte bei Flatter war ja, dass du nicht sagen musstest, wie viel Betrag du einwirfst, sondern einfach, du sagst einfach nur, da werfe ich was ein und rechne am Monat alle Artikel ab, die ich geliked habe. Hat sich aber ja auch nicht so richtig durchgesetzt, komischerweise. Gell? Was ist denn da deine fachmännische Meinung dazu, warum Flatter nicht funktioniert hat?
Weil du dich anmelden musst. Ja. Das heißt, du musst, wenn du die flattern willst, fragt er dich nach den Zugangsdaten. Und ganz oft kennt man ja selber, dann ist so dieses, mit welcher Mailadresse habe ich mich da angemeldet? Was war nochmal mein Passwort?
Ja, man muss es aufladen und so. Ja.
Genau, du musst es aufladen. Dann ist das Problem bei Flatter, es ist halt freiwillig. Das heißt, du musst nur draufklicken. Und das ist halt bei Laterpay nicht so, sondern bei Laterpay sagt halt, nein, du musst zahlen. Und wenn du nicht zahlst, bekommst du den Artikel auch nicht oder das. Mhm. Es gibt zum Beispiel auch, was wir durchaus auch begrüßen, ist Free-to-Read. So bist natürlich an Anlehnung an Free-to-Play. Das heißt, du bekommst zum Beispiel den Artikel komplett in Gänze, kostenlos, aber dann die zusätzlichen Bilder oder das Interview-Transkript oder das MP3-File von dem Interview oder das Video oder irgendein Bonusmaterial musst du dann eben zahlen. Also das heißt, das kann man durchaus auch so machen. Weiß ich nicht. Die Zusammenfassung vom Deutschlandspiel bei der WM, da zahlt natürlich keiner was dafür, weil da sind wir auch wieder bei dem Aspekt, und das ist uns auch bei Laterpay völlig bewusst, dass natürlich nicht für alle Inhalte Geld gezahlt wird, weil für die Zusammenfassung vom Deutschlandspiel, wer hat wann wo die Tore geschossen, wie ist es ausgegangen und was ist noch Wichtiges passiert nebenher, da zahlt natürlich niemand was, weil das findest du überall.
Ja, aber das hast du ja auch mit GEZ-Gebühren gezahlt, von daher.
Ja gut, aber wenn ich das jetzt verpasst habe und im Internet nachgucken will, wie ist ein Spiel ausgegangen. Und wenn ich aber jetzt sage, hey, da ist jetzt einer nach Brasilien gereist und schreibt eine Reportage darüber, wie die FIFA in den Favelas die Hütten platt gemacht hat, um da Parkplätze hinzumachen. Und er hat mit Leuten gesprochen. Es ist eine Hintergrundreportage.
Ja, aber sowas erwarte ich eigentlich von öffentlich-rechtlichen Geldern.
Ja, aber wenn klar, du jetzt,
kann ja auch ein Blogger finanzieren.
Genau, wenn das jetzt auf einem Blog erscheint oder bei einer großen Nachrichtenseite und ich sage, ja, den Spielbericht kriege ich umsonst, aber die schöne Hintergrundreportage, die auch wirklich mal sich lohnt, da irgendwie eine Viertelstunde hinzusetzen, um diese Reportage zu lesen, habe ich kein Problem damit, dann für die dann irgendwie 20 Cent zu zahlen oder so.
Micha, wie siehst du denn das Konzept Paywall, wenn wir gerade bei Paywalls und so sind, ist es gerecht, sozusagen, Inhalte, also jetzt mal angenommen, zum Beispiel Insert Moin wäre jetzt ab heute irgendwie eine Paywall und man müsste für alle Folgen zahlen, was ja für die Arbeit, die wir reinstecken, ja durchaus auch aus unserer Sicht sozusagen gerechtfertigt wäre, ja, so einfach zu sagen, so, jede Folge kostet jetzt irgendwie was, könnte man ja technisch auch so lösen, anstatt zu sagen, wir machen eine Patreon-Kampagne, weil auch wenn jetzt wahnsinnig viel Geld mit Patreon zusammenkam, ist es halt immer noch ein sehr kleiner Teil von Leuten, die von den Hörern, die wir haben. Wenn wir jetzt Paywall aber machen würden, würden aber auch die Hörerzahlen einbrechen. Also ist Paywall überhaupt vom Grundprinzip her gerecht, weil ja nicht jeder hat Geld.
Ja, das ist ja auch so eine ethische Frage. So ein bisschen. Das ist auch vor allen Dingen eine Frage der Vertrauensbasis, die du vorher aufgebaut hast. Ne? Wenn wir jetzt den konkreten Fall Insert Moin nehmen, Insert Moin ist seit 1000 Jahren und noch ein paar mehr, 1000 Jahren auch ein für jeden zugängliches Format und das soll ja auch so bleiben, weil das, du hast ja wirklich Leute aufgebaut oder wirklich eine Hörerschaft aufgebaut, die ja darauf vertraut, dass die jeden Morgen eine neue Folge irgendwie im Kasten haben und das ist so ein gegenseitiges Verhältnis, das da besteht. Wenn wir jetzt plötzlich wirklich, das darf man sich dann bildlich vorstellen, eine Mauer aufbauen und sagen, nö, von einem Tag auf den anderen, wir wollen jetzt hier pro Folge, weiß ich nicht, ein paar Cent haben, dann kann es natürlich durchaus sein, dass einige sehr treue Hörer sagen, nö, ist super, habe ich kein Problem mit, zahle ich gerne, aber ich denke, dass auch ein sehr großer Teil dann abspringen wird, weil sie sich dann vielleicht auch betrogen fühlen. Weil sie vielleicht auch bei Patreon jetzt Kohle reingeworfen haben und gesagt haben, ich finde das cool, dass das alles so frei zugänglich ist und dass ich da eine gewisse Freiheit und Flexibilität in der Zahlung habe. Weil wenn du eine Paywall aufziehst, ist es ja auch noch strikteres Modell. Also du kannst aber dann
nicht jedes Spiel eigentlich eine Paywall? Weil du kommst ja auch an Inhalte nicht dran, außer du kaufst es halt komplett.
Ein Computerspiel? Ja. Ja, gut. Vielleicht ist da die Verhältnismäßigkeit eine andere. Ne? Weil bei dem Computerspiel sitzen ja auch noch ein paar hundert andere Leute dran, die alle bezahlt werden müssen. Ich finde, das ist schwierig. Ich glaube, es kommt auch ganz drauf an, was für einen Ruf man sich erarbeitet hat und so. Also ich glaube schon, dass sich einige Redaktionen leisten könnten, eine Paywall aufzuziehen, weil sie einen Namen oder einen Verlag haben, der für Qualität birgt. Da kann ich mir jetzt einige Tageszeitungen zum Beispiel vorstellen oder vielleicht auch größere Zeitschriften, wenn die jetzt sagen irgendwie, okay, wir müssen unsere Redakteure natürlich irgendwie bezahlen und Print geht zurück, dann müssen wir halt diese Artikel verkaufen oder halt diese Abo-Geschichten irgendwie einführen. Ich glaube, das funktioniert, weil es sehr viele Leser gibt, die auch ganz genau wissen, dass sie da eine gewisse Qualität kaufen. Aber diesen Ruf kannst du dir ja nur erarbeiten, wenn die Leute dein Zeug auch zu lesen kriegen. Also entweder macht man das dann über kostenlose Leseangebote oder man führt irgendwie so ein Probeabo ein, dass man da vielleicht mal umsonst reinschnuppern kann, um sich von der Qualität zu überzeugen. Oder man hat eben durch jahrelange Erfahrung
Entschuldigung. Was denn? Ich habe gerade einen Tweet, und zwar Attila schreibt auf Twitter, kam jetzt in der Sekunde gerade live rein mit Warten auf den ersten Instant Moin Samstagsbrunch. Und dann ist dieses Mädchen von, ich glaube, hier Despicable Me ist es, die so ganz große Kulleraugen hat und so mit so einem ganz traurigen Gesicht nach oben schaut. Sehr witzig. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Wo war ich denn jetzt? Ach so, jetzt habe ich den Faden verloren.
Mensch, Gott sei Dank. weil ich wollte nämlich auch sagen, Paywalls sind scheiße. Punkt. Das ist einfach so, weil das einzige System, wie ein Bezahlmodell funktionieren kann im Internet, ist was Übergreifendes. Ich möchte mich nicht meiner Paywall bei der Süddeutschen anmelden, um da einen Artikel zu lesen. Ich möchte mich nicht bei einer Paywall, was auch nie kommen wird, nicht, dass jetzt da irgendwelche Missverständnisse gibt und so, Gottes Willen, bei Insert Moin anmelden. Oder ich möchte jetzt nicht. So funktioniert auch das Internet nicht mit seiner Empfehlungs- und Linkkultur, dass man halt einfach sagt.
Eben, weil du kannst solche Sachen gar nicht weiterempfehlen, groß. Ja.
Genau, und manchmal. Du
hast keine Reichweite
dann. Genau, manchmal finde ich halt einen total interessanten Artikel auf irgendwie einer Spieleseite, von der ich noch nie gehört habe. Wenn die jetzt eine Paywall hätte, könnte ich das dort nicht lesen. Das finde ich scheiße und deswegen setzt sich das auch im Nachrichten- und Newsbereich und sowas nie durch, weil das viel zu umständlich ist. Ich finde es aber, wenn das ein übergreifendes System ist und Flatter war ja der richtige Ansatz, möglicherweise, vielleicht noch nicht ganz zu Ende gedacht, wo ich sage, ich habe einen Flatter-Account oder ich habe eben jetzt wie bei Laterpay, und tut mir leid, wenn ich da jetzt immer so Werbung machen muss oder so werbend klingt.
Du bist raus.
Ja, wo ich halt sage, das ist übergreifend über alle Systeme. Das heißt, in dem Moment ist ja die Paywall eigentlich keine Wall mehr, weil jeder kann da mit zwei Klicks draufkommen auf den Artikel und kann ihn dort lesen. Und ich muss mich als Leser nicht mehr kümmern, ob die kleine, südafrikanische Spieleseite, die halt jetzt einmal eine interessante Kolumne hat, ob die dann wirklich dieses Geld bekommt oder wie ich mich da anmelde. Das ist alles nicht mehr mein Problem, sondern ich sage, ja, der Artikel 20 Cent fand ich cool, klicke ich drauf und oh,
Silent Hill. Oh Gott, jetzt geht auch.
Oh, Micha wird abgeholt. Der Feueralarm, ich mach mal das Fenster zu. So, was ist denn da los? Es läuft der Rost von den
Wänden. Das ist live und tape.
Nee, also versteht ihr, was ich meine? Ja, ich finde Paywalls auch scheiße und ich hoffe auch, dass sie sich nicht durchsetzen, weil ich will halt manchmal auch auf anderen Seiten lesen, ohne dort ein Abo abschließen zu müssen, ohne mich direkt bei denen anzumelden, sondern wenn dann nur übergreifend.
Ja, ich denke, es muss halt vor allem eine Mischung sein. Also du brauchst halt öffentlich zugängliche Sachen für alle. Und es gibt ja auch bestimmte Inhalte, für die will man partout nichts zahlen, weil sie halt überall gleich sind. Also Stichwort Spiele-News und Spiele-Trailer.
Ja.
Das ist Promo, das ist Werbung, weißt du? Also
ja,
wenn da ein Redakteur in Anführungsstrichen da sitzt, der die News schreibt, das sind halt im Grunde Pressemitteilungen, die da rausgefeuert werden. Das ist auch nichts, was hinter einer Paywall funktioniert, weil die kriegst du überall und das soll sich ja auch verbreiten. Aber irgendwelche gut recherchierten Artikel, Hintergrundberichte, warum ist jetzt zum Beispiel das Studio von Murdered geschlossen? Ja? Mhm. Das sind Hintergrundberichte, für die möchte ich gerne, dass Journalisten da irgendwie auch mal 2-3 Tage Zeit haben, um da irgendwie Leute zu interviewen und Berichte zu schreiben.
Und machen wir das noch gleich das konkrete Beispiel. Habt ihr diesen GameStar Plus Bericht gelesen zu Crytek?
Nö, der ist ja hinter der Paywall.
Achso. genauso war halt das Beispiel, die News, dass Crytek offenbar vielleicht finanzielle Probleme hat oder so, die konnte ich dann überall lesen, aber die Ausgangsquelle war dann eben GameStar, die hatten mit ihrem GameStar Plus Report Interviews geführt, haben da mit verschiedenen Quellen gesprochen, die sie halt dann auch nicht genannt haben, die ihnen da wohl gesteckt haben, oha, bei Crytek schaut's gerade nicht so toll aus und wo ich dann gesagt habe, ja, fand ich, war ein interessanter Report. Der ging weit über das hinaus, was man normalerweise von der normalen Online-News bekommt. Mit Interviews, mit Hintergrundberichten, mit einer Einordnung, wo ich sage, okay, da hat auch ein Journalist dann irgendwie das Ganze ein bisschen für mich eingeordnet und hat gesagt, das und das schau aus und deswegen lief Rise auch nicht so gut und die Probleme gab's da. Und das fand ich dann ging über News hinaus und daher auch meiner Meinung nach bezahlungswürdig.
Absolut, ja. Mhm. Und genau da geht das Modell, glaube ich, auch hin.
Aber warum habt ihr es jetzt nicht gekauft? Entschuldigung, Micha, wenn ich dich wieder unterbrechen müsste. Weil es ein Abo war, ne? Eine Paywall und ein Abo.
Ja. Auch, aber weil es mich auch nicht so brennend interessiert hat, ehrlich gesagt. Also das ist jetzt im konkreten Fall, war es mir hat die News gereicht, dass die finanzielle Schwierigkeiten haben. Dann habe ich genickt und habe gesagt, ja, schade. Oder mal schauen, was dabei rumkommt. Aber es hat mich jetzt nicht so brennend interessiert, als dass ich jetzt das Gefühl hatte, ich will jetzt noch mehr darüber lesen. Ja. So im konkreten Fall. Aber ja, klar, stimmt schon, was du sagst. Ich hätte jetzt nicht, wegen einem Artikel hätte ich mich jetzt nicht komplett gleich zu einem Abo verpflichtet. Also das ist, glaube ich, dieses, was ich eben an Flatter oder jetzt an dem, was ihr da macht, sympathisch finde, dass du eben dich nicht verpflichten musst auf irgendwas Langfristiges, sondern halt einfach mal kurz was in den Tippjar werfen kannst.
Mhm. Aber ich bin jetzt hier gerade konkret auf der Gamester-Seite. Hier, Plus Report, Ekel ist geil. Der Reiz des Abartigen, also Horror und so. Da würde ich jetzt direkt mal 1,99 zahlen, weil mich das interessiert. Weil ich glaube, also das Ding ist halt auch, was überhaupt nicht im Bewusstsein anscheinend auch drin ist, also gerade bei jüngeren Lesern und auch jüngeren Konsumenten von irgendwelchen anderen Inhalten, ist, dass das alles irgendwie finanziert werden muss und dass die Leute halt das ist ein ganz normaler Job, Artikel schreiben und recherchieren und Dinge machen. Und die brauchen irgendwie ihr Geld. Die müssen irgendwie die Kohle kriegen. Und das ist jetzt nicht gerade irgendwie ein Job, wo du in der Kohle schwimmst, sondern das ist schon ziemlich grenzwertig von den Löhnen. Und ich finde schon, dass man das auch irgendwie entsprechend belohnen kann. Wenn man jeden Monat irgendwie eine bestimmte Webseite besucht, regelmäßig. Und sei es jetzt nur für die blöden News oder so, die jetzt wirklich einen geistigen Minimalanteil irgendwie haben. Aber davon irgendwie muss man dieses Denken abschaffen, weil du kriegst es umsonst vielleicht und siehst dann vielleicht ein bisschen Werbung. Aber die Leute müssen irgendwie bezahlt werden. Und das ist irgendwie komplett weg durch das Internet. Ich weiß auch nicht. Also früher, als ich dann irgendwie eine Zeitschrift gekauft habe und die hat dann 5 € am Kiosk gekostet, dann habe ich für 5 € einen Monat Arbeit gehabt. In der Hand. Ich habe dann was gekauft, aber die Leute haben konkret was von mir bekommen. Und heute klicke ich dann irgendwie auf 2, 3 Artikel. Ich kann das natürlich besser selektieren, weil ich dann Themen filtern kann. Aber auf der anderen Seite gebe ich den Leuten ja nicht konkret Geld in die Hand. So, das kommt dann, wenn überhaupt, nur durch die Werbeeinnahmen rein.
Was meine Hoffnung ist, ganz kurz, an der Stelle ist vor allem, dass sich sowas wie...
Das ist ganz kurz.
Ja, ganz kurz. Ja. Sowas wie Krautreporter zum Beispiel habe ich jetzt auch unterstützt. Die haben ja auch diese Riesenkampagne jetzt gestartet, weil sie gesagt haben, es muss halt auch anders gehen als Heftig.co. Ja, die halt einfach Journalismus quasi ein bisschen runterstufen, mal ganz höflich formuliert, und halt einfach sagen, wir emotionalisieren das so stark, dieses Business, dass wir nur noch auf Klickgeilheit, also wird nur noch auf Klicks geachtet, um halt möglichst viel Werbeeinblendungen zu kriegen, um möglichst große Reichweite zu kriegen, und das ist halt keine journalistische Arbeit mehr. Deswegen hoffe ich sehr, dass sich solche Sachen wie zum Beispiel jetzt auch Krautreporter, die einfach sagen, hier, du kaufst ein Jahresabo, 60 € im Jahr, und wir finanzieren davon guten Journalismus. Ist ja die Extremform quasi jetzt von der Paywall. Das war jetzt sogar eine Paywall, die du zahlen musstest, bevor du überhaupt wusstest, was für Inhalte kommen. Das wurde ja auch oft kritisiert. Aber wenn das jetzt als Startkapital so ist und das funktioniert, dann kann ich mir eben auch gut vorstellen, dass man dort eben auf Artikelebene dann solche Sachen auch bezahlt.
Weil man das ist halt auch der Vorteil von so Bezahlmodellen, dass du eben nicht... Du unterwirfst dich nicht dem Diktat der Reichweite,
genau. Was
ja Heftig macht. Also bei Heftig ist es ja so, dass man sagt, okay, das ist völliger Scheiß. Also es ist wirklich sprichwörtlich Scheiß, den die da reinballern, weil sie ihn irgendwo klauen, irgendein Video, das ein bisschen clever formulieren mit, wenn du dieses Video guckst, dann heulst du oder was weiß ich was, oder das wird dein Leben ändern.
Nummer 7 hat mich besonders gerührt.
Genau, und dann klicken die Leute halt da durch. Ja. Und dann haben sie so eine gigantische Reichweite, weil es halt 100-fach geshared und getweetet und geliked wird, dass sie halt einfach dann reicht das mit diesem Scheiß da irgendwie, da kommt dann Geld bei rum am Ende. Und wenn du aber jetzt sagst, du hast ein kleines Bezahlmodell, dann entfernst du dich ja von dem Diktat der Reichweite, indem du sagst, wir brauchen 200.000 Klicks jeden Tag auf unserer Seite, damit wir das einigermaßen bezahlen können mit Werbung, sondern du sagst, uns reichen theoretisch 100 Leute, von denen jeder irgendwie 50 Cent reinwirft. Ja. Dann haben wir schon das Gleiche, was wir mit Werbung verdient haben. Und dann musst du nicht auf diese gigantischen Klicks kommen und musst auch nicht irgendwie auf so Klickgalerien mit jetzt durchklicken, damit du irgendwie 10 Klicks hinterlässt oder so. Ja. Und was noch zu Micha, ganz kurz, was ganz ich kurz. Sagen wollte. Ja, ganz kurz. warum hast du denn früher eine Zeitschrift am Kiosk gekauft? Weil es halt einfach war, weil du musstest nichts irgendwie, du musstest dich nicht verpflichten, du musstest dich nicht registrieren, gar nichts. Du bist einfach hingegangen, hast irgendwie 4 Euro oder 4 Mark auf den Tisch gelegt und hast eine Zeitschrift mitgenommen. Das war einfach, unkompliziert, ohne Verpflichtung.
Und du konntest nächste Woche auch eine andere Zeitschrift kaufen. Das
genau.
Stand keiner da und hat gleich gesagt, aber wenn du jetzt die Zeitschrift hier im Rewe kaufst, dann musst du gleich fürs ganze Jahresabo abschließen, bevor du einmal reinlesen darfst.
Ja, und genau das versuchen ja die Verlage absurderweise im Internet, dass sie sich dann hinstellen und sagen, ja, wenn du hier was lesen willst, dann musst du Paywall und dann aber auch gleich 24 Monate Vertrag und so. Und das will natürlich keiner.
Aber der Micha hat doch keine Zeitschrift gekauft. Der Micha stand am Kiosk 3 Stunden und hat das gesamte Heft durchgelesen.
Nee, ich habe wirklich sehr viel gelesen. Ich habe zum Beispiel.
Und dann noch das Yps-Gimmick geklaut. Ich kenne dich doch.
Zum Beispiel DG habe ich unheimlich gerne gelesen und nicht am Kiosk. Ich habe sie mir früher am Kiosk gekauft, also da habe ich sie auch entdeckt am Bahnhof und ich habe mir die tatsächlich dann noch ins Abo geholt. Ja. Ich habe jede einzelne Ausgabe, ich habe die auch heute noch, ich habe die nicht weggeworfen, weil...
Ich weiß, Entschuldigung.
Aber die wirklich, also ich, das ist eine Vertrauensbasis, die du da natürlich auch aufbaust, weil ich einfach weiß, dass die G-Redaktion geile Sachen geschrieben haben. Deswegen habe ich denen monatlich auch gerne dieses Geld gegeben. Was ich noch sagen wollte, ist, jetzt werden natürlich einige dann kommen und sagen, ja, aber hier, guck doch mal auf polygon.com, da sieht man die tollen Superberichte und ich muss kein Geld dafür bezahlen. Polygon, das ist auch jetzt ein Probelauf, den die da machen. Die sagen nämlich auch, die wissen nicht, ich weiß gar nicht, welches Quartal, aber irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo das vorgestreckte Geld, das Budget, was sie verwendet haben, um diese Seite zu starten, an den Mann zu bringen, bekannt zu machen, zu etablieren, das wird irgendwann vorbei sein. Und was dann passiert, wird man sehen. Weil meines
Wissens
sieht man jetzt schon.
Die ersten Einbußungen haben sie schon hinnehmen müssen.
Jetzt. Genau, meines Wissens macht Polygon kein Geld.
Hat nicht Game Trailers auch letztens ganz viele Leute entlassen?
Ja, ganz bei Polygon noch.
Ganz kurz.
Vox Media, ja, pumpt da Unmengen Geld rein. Und die ersten Abstriche werden jetzt schon gemacht. Also dieser Arthur Grease, glaube ich, heißt der. Der war der Redakteur für die Features, also für die etwas längeren Artikel, genau die, was jetzt zum Beispiel bei GameStar Plus, genau die was, toller Satz, genau solche Artikel, die ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen, die wirklich auch so ein Alleinstellungsmerkmal von Polygon eigentlich waren, die haben sie jetzt schon gestrichen, diesen Teil der Redaktion, weil sie gesagt haben, das erzeugt zu wenig Klicks für das Verhältnis, was es kostet, ja, also für den... Das Verhältnis stimmt nicht und deswegen haben sie es auch abgeschafft.
Diktat der Reichweite.
Diktat der Reichweite.
Es gab ja auch schon sehr lange kein neues Human Angle zum Beispiel. Das war ein Videoformat, das ich absolut geliebt oder liebe eigentlich. Aber die haben, glaube ich, seit einigen Monaten sehe ich gerade. Also wirklich schon seit 6 Monaten kein neues Ding da rausgemacht. Weil,
klar, war das das mit dem, wo sie diesen Sprecher von John Marston besucht haben? Das war toll.
Also ich glaube, es würde dort genauso funktionieren, wenn sie sagen würden, hier, Artikel, Reviews, News ist umsonst, das ist unsere Reichweite, wir haben jetzt Millionen von Lesern und klack, wenn du hier was lesen willst, dann werf noch mal ein paar Cent ein. Das würde funktionieren, glaube ich. Bin mir relativ sicher, dass die damit den Arthur Grease hätten halten können.
Ja, aber da siehst du es halt, ne? Qualität kostet eben Geld und diese Features zu produzieren, wie das von John Marston. Ich sehe gerade, das ist vom 9. Juni 2013. Also die haben seitdem kein neues Video gemacht, kein größeres. Und ich habe bei den aktuelleren Videos schon bemerkt, dass die Produktionsqualität, also die sind immer noch gut, aber halt gesunken ist, weil sie da jetzt einen Menschen vor die Kamera setzen. Der Name des Redakteurs ist mir jetzt gerade nicht bekannt. Aber der erzählt dann was über so eine Mikro zum Beispiel und dann schneiden die rein und das reduziert. Da muss keiner rausfahren und irgendwelche Sachen filmen und durch Amerika reisen, um jemanden zu besuchen. Und das wird so weitergehen. Das war, die wollten zeigen, wie es geht, wie man es macht, wie ein großes Beispiel, Paradebeispiel liefern, wie hochqualitativer Journalismus im Spielebereich aussehen kann. Und das ist denen meiner Meinung nach auch zu 80-90% total gut gelungen. Aber
bisschen genderlastig.
Ja, das ist zum Beispiel ein, aber das ist ein anderes Thema. Aber die haben wirklich gezeigt, wie man es machen kann. Aber das kostet Geld. Und wir sprechen hier von einem internationalen Format. Wir sprechen hier wirklich von Leuten, die sind in der ganzen Welt verfügbar, für jeden lesbar, weil auf Englisch und insofern auch vom Publikum, von der Publikumsreichweite eigentlich relativ groß. Und nicht bei die schaffen es, sich zu finanzieren. Das sollte zu denken gehen.
Anderes Thema, was jetzt ja auch so in letzter Zeit so ein bisschen hochgekocht ist, im Sinne von, okay, Let's Player, also wo man sagt, hier der PewDiePie kassiert jeden Monat 4 Millionen von den Inhalten. Im Jahr, oder? Nee, pro Monat. Habe ich das
verstanden? Im Monat?
Nee, oder pro Jahr? Im Jahr. Und dann sagt Phil Fish, naja, der verdient ja im Prinzip an meinem geistigen Eigentum, weil ich mache ein Spiel, er filmt's ab und er verdient da Geld damit. Mhm. Ist das, was sagt, ist da eure Meinung dazu? Also ich, das ist eigentlich schon wieder fast ein Thema für einen eigenen Cast.
Ja, aber ich finde, also auch wenn Phil Fish den Mund relativ voll nimmt.
Phil Fish ist halt ein Arschloch, muss man halt auch einfach mal sagen. Er spricht zwar oft wahre Dinge an, aber der Ton und die Art und Weise, wie er es macht, ist halt leider oft unpassend. Er schießt dann übers Ziel hinaus und er sorgt für Feindschaften, die halt nicht nötig wären, weil er einfach die Art und Weise unpassend wählt.
Ja, aber da steckt schon ein Fünkchen Wahrheit. Genau, da steckt da schon drin, weil man könnte ja zum Beispiel überlegen, dass bei Let's Plays ein ganz kleiner prozentualer Anteil vielleicht auch an Spieleentwickler geht. Ja. Das muss ja nicht der Großteil sein und das muss ja jetzt auch nicht, ich meine, das YouTube-System ist eh ziemlich kaputt. Wenn man da seinen Content claim kriegt, dann kriegst du halt gar nichts für das Video. Das hat ja, glaube ich, so letztes Jahr für ziemlich großes Thema gesorgt oder Anfang des Jahres und solche Sachen. Da muss noch ein richtiger Weg gefunden werden. Aber fair fände ich an diesem Fall, wenn da jetzt jemand wirklich 20 Let's Play-Videos raushaut zu irgendeinem bestimmten Spiel. Und dann finde ich es ganz gut, wenn neben den Werbeeinnahmen vielleicht auch noch ein kleiner Teil an die Entwickler geht. Und das wäre für Indie-Entwickler richtig geil, weil die verdienen ja jetzt nicht unbedingt so großartig daran, dass er jemand ein Let's Play macht, weil ich glaube, die wenigsten Leute, die das sehen, die kaufen sich das Spiel.
Ja, das ist ein Thema, da können wir ja vielleicht mal aufheben für einen kompletten Cast, weil natürlich die andere Seite sagt dann genauso, wir machen noch Werbung für euer Spiel. Also jedes YouTube-Video ist Werbung für dieses Spiel und manche Spiele verkaufen sich auch nur, weil bestimmte YouTuber darüber berichtet haben, im wahrsten Sinne des Wortes, also gezeigt haben, wie dieses Spiel ist und dadurch ist das Spiel erst überhaupt durchgestartet. Also das ist, glaube ich, ein Thema für einen komplett eigenen Cast.
Na, ich sag ja,
Moment. Aber ganz kurz.
was ich sagen will, ist, ich will ja nicht, dass die Spielentwickler den Großteil des Geldes bekommen, weil das die Hauptarbeit liegt natürlich, die Berichterstattung, die muss natürlich.
Das müsste sowas wie die GEMA-Gebühr quasi sein. Bei es wäre ungefähr so, als wären die Radiostationen momentan reicher, weil sie bestimmte Lieder spielen, als der eigentliche Künstler.
Ja, richtig. Also sowas wie Tantiemen vielleicht, ne? Wirklich, also so auch auf den Volumenniveau ungefähr, dass man zumindest was kriegt, weil jetzt gerade im Fall von PewDiePie, ne? Mhm. Ist das so, wenn der 4 Millionen damit verdient, dass der vor der Kamera ein bisschen rumalbert und was zum Spiel macht, dann ist das natürlich super, der soll dafür bezahlt werden. Das gönne ich ihm auch total. Also es ist jetzt völlig neidlos, ich finde das beeindruckend, dass er das schafft. Aber es wäre natürlich extrem cool, wenn davon vielleicht 1% an den Spielentwickler geht. Und jetzt rechnet euch das mal aus. Es wäre immer noch unheimlich viel Geld. Vielleicht für manche Spielentwickler wäre das Budget von 1-2 Spielen. Und das wär großartig, wenn das klappt. Und es gibt unheimlich viele Let's Players, sehr viele bekannte Let's Player. Wenn man das mal alles zusammenrechnet, dann kommt bei dem Entwickler auch irgendwie was an. Und das fände ich sehr, sehr fair. Deswegen, also ich weiß nicht, wie viel Fisch sich das vorgestellt hat. Wahrscheinlich denkt er an 100% oder so. weiß ich jetzt nicht.
Also man sollte das halt irgendwie teilen.
Genau.
Beziehungsweise, es ist ja woanders auch so, da hast du halt ein Lizenzsystem. Also das heißt, ich möchte von einem tollen Roman, der erfolgreich ist, möchte ich ein Hörbuch rausbringen. Dann muss ich beim Verlag eine Lizenz dafür kaufen. Ich mit dem aushandeln, dass ich sage, okay, ihr kriegt $10,000 für die Lizenz und dann ab dem 100.000. verkauften Hörbuch kriegt ihr nochmal 50 Cent für jedes verkaufte zusätzlich oder so. Also das wird ja in so Verträgen, wird es ja ganz klar ausgehandelt. Und wenn das so wäre, dass man halt einfach sagt, hey, du machst ein Let's Play über unser Spiel, ich kaufe die Lizenz für das Folgende und sobald ich mehr als 100.000 Abrufe auf YouTube habe, kriegt ihr dann nochmal irgendwie, wie bei so einem Milestone halt, kriegt ihr nochmal eine Zahlung.
Vor allem wäre ja auch kein Risiko für die YouTuber. Wenn sich kein Mensch das Video anguckt, müssen sie nichts zahlen. Und wenn richtig viel Geld bei rumkommt, dann geben sie halt einen Prozentsatz von ab. Weil dann streitet man nämlich sowohl den YouTubern keine kreative Eigenleistung ab, als auch eben dem Spieleentwickler nicht. Und dann sind beide dran beteiligt. Also das wäre eigentlich die Lösung. Aber das muss halt YouTube bringen. Also da lehnt sich halt YouTube auch zurück und sagt, wir kriegen unseren Anteil, der Rest ist mir eigentlich relativ egal.
Ja, also wir dürfen natürlich nicht vergessen, wenn PewDiePie 4 Millionen verdient Google wesentlich mehr. Also das ist ja wirklich nur der Teil, den er da bekommt irgendwie. Also die Werbeeinnahmen und so weiter. Und das, was da jetzt tatsächlich am Werbedienst irgendwie läuft, das ist ja für die Firmen liegt das ja wesentlich höher. Und das ist schon, also ich finde, das ist schon ein Thema. Also auch wenn für Fisch manchmal, ne, es hat halt nicht so eine besonders feine Art, sich öffentlich zu kommunizieren, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also er sorgt immer für die Kontroverse, aber er spricht immer Themen an, die durchaus von Belang sind. Ich kann er mir hat das halt vorstellen.
Auch die Reichweite, um so eine Diskussion anzustoßen,
genau,
durch solche Sätze.
Ja, und es, ich meine, es soll ja niemand arm werden oder so, aber es ist halt nur mal so, salopp gesagt, über was sollen Let's Player denn reden, wenn sie keine Spiele haben?
Über ihr Essen?
Nein. Über ihr Essen? Let's eat.
Es ist zwar nicht das Google-Modell, aber es würde YouTube wahnsinnig gut gehen. Also vielleicht müssten die YouTuber auch zu einem Dienst gehen, der sowas anbieten könnte. Das Problem ist ja, dass die YouTuber alle werbefinanziert nur sind und deswegen halt auch das Diktat der Reichweite haben, weil sie halt nur verdienen angemessen, wenn sie in die Millionen Klicks gehen.
Ja, das ist also verrückt.
So, und deswegen müsste es eigentlich auch so ein YouTube-Modell geben, dass du sagst, den YouTuber möchte ich unterstützen, ich abonniere diesen Kanal und fürs Abonnieren des Kanals gibt's halt auch so eine Pay-Möglichkeit, dass du einfach sagst, und der bekommt anteilmäßig, wie bei Flatter oder so, für jedes Video, was ich anschaue, buch mir halt einfach irgendwie 10 Cent ab oder sowas in der Art. Und dann wären die YouTuber nämlich auch nicht mehr so korruptionsverdächtig. Ja? Was ja auch so ein Thema war, dass die sich neulich eben haben, gewisse YouTuber haben sich halt von Netzwerken kaufen lassen, die halt gesagt haben, hier berichte über dieses Spiel und sag was Positives, dann kriegst du nochmal einen Bonus obendrauf. Und das würdest du damit ja auch in gewisser Weise unterbinden, wenn so Leute wie zum Beispiel der, der diese schönen YouTube-Berichte macht, ihr wisst, wen ich
Aaron meine. Signal.
Aaron Signal, der halt dann für solche Sachen auf Patreon geht, ja, der halt sagt, hier, ihr finanziert mir jedes Video und immer wenn ich ein Video mache, bezahlt ihr mir da und dann habe ich nicht diese Notwendigkeit, mich irgendwie über Werbung finanzieren zu müssen, weil ich eben nicht diese große Reichweite habe. Und sowas integriert in YouTube wäre eigentlich eine ideale Form, auch wenn Google das nie machen wird.
Ja, ja, vor allen Dingen die Zahlen, die Abrufzahlen unter YouTube-Videos, die sehen teilweise relativ groß aus, aber wenn man sich das mal ausrechnet, dann bekommst du, wenn du zum Beispiel 10.000 Views hast, dann verdienst du mit einem Partnerprogramm bei YouTube gerade mal 20 Euro. Mhm. Und das ist schwindend gering, weil PewDiePie ist es natürlich, der ist ja galaktisch.
20 Millionen Abonnenten oder
irgendwas. Das ist ja der absolut verrückt, deswegen kommt er auf diese Zahlen. Aber das ist jetzt nicht so, dass du da irgendwie einfach nur zwei Videos drauf haust und verdienst dann eine Menge Geld. Mhm. Deswegen werden ja diese ganzen Let's Plays auch unterteilt in verschiedene, in so 15-Minuten-Abschnitte und da so eine Serie draus gemacht, damit die Gesamtzahlen da zusammenkommen, damit die Leute das dann halt in der Serie gucken. Aber so ist das eben. Und wirklich, wenn du nur 100.000 hast, dann bist du bei Pi mal 190 Euro oder so. Keine 200 Euro für 100.000, schafft mal 100.000 Views. Nee. Das ist schon gar nicht so trivial. Und das könnte mal, also das kann man wirklich mal dann auch vergleichen. Es gibt halt wirklich sehr gute YouTuber, die unheimlich guten professionellen Content produzieren und das in der großen Regelmäßigkeit und die verdienen an so einem Video wirklich nicht viel Geld. Deswegen wäre es natürlich auch völlig absurd zu sagen, das ganze Geld soll an die Leute gehen, denen diese Spiele gehören. Das ist absurd, weil redaktionelle Einlassung, die steht ja irgendwie schon drin.
Es hat ja auch noch nie jemand gefordert, dass die, also wie gesagt, Phil Fish hat dem Ganzen halt auch irgendwie einen Bärendienst geleistet, der ganzen Diskussion, indem er sich sofort hingestellt hat und gesagt hat, das ist alles Raubkopien und das ganze Geld müsste an mich gehen und so, das war natürlich Quatsch, sondern es ging ja gar nicht darum, oder vielleicht war das auch sein Ziel, dass er gesagt hat, ja gut, dann stelle ich mich halt wieder hin, dann bin ich der Arsch, kippt die Shitstorm-Tonne halt wieder über meinem Kopf aus, aber zumindest habe ich meine Diskussion angefächert. Dass man halt einfach sagt, geht ja gar nicht darum, dass die 100% kriegen, aber halt einfach irgendwie, dass man sagt, ein Anteil, und das wäre ja schon über ein Lizenzmodell. Klar, kommen ja auch immer jetzt die Gegenargumente, die sagen, ja, wieso, du kannst doch immer per Content-ID schon auf YouTube festlegen als Spieleentwickler, dass du da irgendwie dran mitverdienen willst. Das geht wohl, aber das sind wahrscheinlich ähnliche Centbeträge. Und da ist natürlich dann auch das Problem, wenn du dann anfängst und Let's Plays verbietest oder so, dann bist du halt auch wieder gleich das Feindbild der Community. Ja. Dann kannst du dein Spiel auch gleich in der Wüste von Arizona vergraben. Streamen, ganz kurz noch.
Ganz kurz, aber so.
Seht ihr das bei Streamen genauso? Weil ich finde, so Streamen ist dann immer irgendwie was anderes, weil das ist tatsächlich eher so ein, ich gebe euch mal kurz einen Eindruck von dem Spiel, weil ich finde das irgendwie was anderes, als ob ich irgendwie ein komplettes Spiel abfilme, wenn ich halt einfach sage, hey, ich stream jetzt einfach heute Abend ein paar Stunden Battlefield oder so.
Ja, sehe ich auch komplett anders. Ich finde, es ist eher so eine Community-Geschichte, das Streamen. Also gemeinsam, ich habe es gestern Abend auch wieder mal ausprobiert, habe UFC gespielt und dann haben halt ein paar Leute sich eingeklinkt und haben zugeschaut und wir haben ein bisschen darüber geredet. Für mich hatte das eher so diesen
Hast du die gehört dann, oder?
Nee, im Chat dann halt.
Ach so, okay.
Also ich habe ins Mikro geredet. Ich weiß nicht, ob das geht, dass die auch zurückreden könnten. Kann man vielleicht irgendwie einstellen. Und das hatte eher so den Charakter, ich lade ein paar Freunde ein und die sitzen auf dem Sofa und man redet und plaudert so ein bisschen und guckt halt so ein bisschen zu, was der da macht. Da sehe ich jetzt, also, aber es gibt ja Twitcher, die richtig Geld damit verdienen, ja. Weil sie halt, aber dann, es geht dann eher so ein bisschen in die E-Sports-Richtung, habe ich so das Gefühl, oder? Also die halt irgendwelche Turniere dann live streamen und da dann die Leute zuschauen. Oder halt Caster, die dann sowas kommentieren und die dann darüber die Werbeeinblendungen Geld verdienen.
Das ist auch immer echt tatsächlich was anderes. Also da muss man auch sehr, sehr unterscheiden. Und deswegen kann man auch irgendwie Let's Plays nicht über einen Kamm scheren, weil ein Story-Let's Play, nicht ein Let's Play von einem Story-Spiel, ist natürlich ganz was anderes. Weil man halt sagt, okay, weiß ich nicht, Valiant Hearts kaufe ich mir dann vielleicht nicht mehr, wenn ich es im Let's Play gesehen habe. Ein Spiel wie League of Legends, wenn ich da eine coole Partie gesehen habe auf Twitch und sage, boah, das war ja voll spannend und wie die am Ende dann doch noch den Durchbruch geschafft haben, das hole ich mir jetzt auch. Da kann ich dann schon eher den Werbeeffekt nachvollziehen. Oder bei irgendwie Minecraft oder so, wo ich sage, hey, das habe ich jetzt da im Let's Play gesehen, jetzt will ich das aber auch mal ausprobieren. Genau. Also ich glaube, die größten Verlierer bei so Let's Play-Komplett-Abfilmungen sind tatsächlich die storybasierten Spiele, wo man sagt, da hat man dann eigentlich einen Großteil des Spiels möglicherweise schon mitgenommen, weil man einfach gesehen hat, was am Ende passiert.
Vor allem, wenn halt spielerisch nicht sowas dabei ist, was du unbedingt dringend selber erlebt haben musst.
Genau.
Sprich Quicktime-Events, Walking Dead, Valiant Hearts, solche Geschichten, wo man halt auch gut einfach sagen kann, das genieße ich auch einfach als Video. Ja.
Gut, haben wir ganz kurz mal eben fast eine Stunde geplaudert.
Und ganz kurz Werbung gemacht.
Das stimmt. Ja.
Aber jetzt wissen die Hörer wenigstens, wo sie dich einordnen können, was du jetzt seit deinem Berufswechsel machst. Ja, es war jetzt ja auch, thematisch hat es ja auch gepasst. Ich hoffe, es war jetzt irgendwie nicht, hatte jetzt nicht den Charakter, als wäre es irgendwie ein Werbedeal oder sowas gewesen. Gottes Willen. Wir sind ja hier transparent und offen. Da arbeitest du halt gerade und dass du dafür dich natürlich dafür interessierst und das hier einbringst, wenn es zum Thema passt, ist ja auch klar.
Genau, ihr dürft aber gerne wütende Kommentare.
Ja, bitte. Daniel anflamen, bitte.
Ja, ja, sowieso immer.
Ju.
Haben wir's. Kann ich jetzt wieder ins Bett?
Ja. Sollen wir zur kleinen Feierlichkeit am zum ersten Samstags Brunchcast was verlosen? Mhm. Sollen wir?
Sollen wir?
Sollen wir, soll ich mal in der Schublade gucken, was ich hier sage?
Ganz kurz mal eben, was verlosen?
Ganz kurz mal.
Oh! Was das wieder kostet.
Und zwar habe ich hier 6 verschiedene Spiele des Publishers Head Up Games. Die haben Verlosungsexemplare zur Verfügung gestellt ihrer jüngsten Veröffentlichung. Head Up Games, das sind die Dudes, die Indie-Spiele ins Regal stellbar machen als Retail-Versionen. Und die haben mir uns für Insert Moin 3 Exemplare von Gun Home zur Verfügung gestellt.
So eine geile Packung im NES-Look.
Total. NES-Look. Ja. Also das ist wirklich cool. Also wer das Spiel gespielt hat oder vielleicht mal drüber gehört, das spielt ja in den 90ern und dann kannst du da so in Kisten rumwühlen und findest auch ganz viel Kram aus den 90ern. Und da sind auch so Spielmodule dabei zu spielen, die es nicht gibt, aber die ganz stark im Design der 90er Jahre JRPGs so gehalten sind und das hat sich Head Up Games so als Vorbild genommen und die Verpackung auch so gestaltet, sieht wirklich ziemlich cool aus und dann haben sie uns und noch 3...
Das Spiel läuft nur, wenn man vorher reinpustet. Haben sie
das darf man übrigens nicht machen. Übrigens, pustet nie in eure Dinger.
Ja, ist Feuchtigkeit.
Genau, eben. Das ist pustet da nicht den Staub raus, sondern die Kontakte werden wieder leitfähig, weil ihr das angefeuchtet habt mit eurem Atem. Und das funktioniert vielleicht einmal, zweimal, dreimal, vier, ich meine, vielleicht 20 Mal und es passiert
Profi
nichts.
Klopft.
Genau. Oder nimmt irgendwie gleich Isopropanol-Alkohol, wenn ihr das im Hause habt und so und ruft das ab. Nein, also wirklich unter Sammlern ist das der Horror, weil die natürlich die ganze Feuchtigkeit, die da drin ist, naja, anderes Thema.
Das hätte ich meiner Mutter mal erzählen sollen früher. Also, Mama, das NES-Spielen läuft nicht. Brauch ein Glas Schnaps.
Genau. Dann noch 3 Exemplare von Giant Sisters vs. Super Meat Boy. Super Meat Boy ist natürlich ein bisschen älter. Giant Sisters kam wann? Letztes Jahr, ne?
Ist aber kein eigenes Spiel, sondern beide Spiele in einer
genau.
Packung.
Genau, ja, sind beide Spiele in einer Packung. Also dieses Versus, die haben so ein Versus-Programm jetzt gestartet. Da sind dann immer gleich 2 Spiele in einem Bundle. Und sie nehmen dann immer so Titel, die ins gleiche Genre passen. In dem Fall natürlich Genesis und Super Meat Boy. Und von beiden jeweils drei. Was müssen die Leute machen, Jungs?
Damit, ja, ist ja Thema Paywall, das heißt, es wird unter allen Patreons verlost, würde ich sagen.
Super. Ja, nee, ist mal im Ernst, oder? Ja. Weiß ich nicht, oder?
Finde ich auch. Manchmal ist es auch Zeit, was zurückzugeben.
Also die Patreons supporten uns und das Porto geht von Patreons drauf. Warum nicht? Wir können auch mal nur was unter Patreons verlosen.
Ich glaube, das wäre mal fair, ne? Weil die haben jetzt den Samstagscast ermöglicht. Das ist, doch, das passt.
Das passt. Machen wir. Wer noch nicht Patreon-Spender ist, darf natürlich gerne noch an der Verlosung mitmachen. Ab 1 Euro sind sie dabei.
Nein, genau. Im Ernst.
Nee, machen also, wir.
Du müsst ihr gar nichts machen, genau. Also dann sind jetzt insgesamt 168 Patrons. Mhm. Dann werden wir das Zufallsprinzip entscheiden lassen. Also wir machen das wirklich dann, wir lassen es durch Random Org laufen und schicken die euch Adressen dann.
Habe ich ja alle in dem
genau. System.
Super. Cool.
Das machen wir im Laufe der nächsten Tage.
Damit man noch Zeit hat, teilzunehmen, genau.
Genau, also sagen wir mal, wir machen es Ende nächster Woche. Und dann bekommt ihr. Also die Adressen stehen da, ne?
Im genau, Patreon, wir verkünden oder? Im nächsten Samstags-Podcast die Gewinner. Machen wir es doch so. Dann ist der Freitag ist der Einsendeschluss.
Oh, das passt super. Das passt super, weil am Freitag noch zwei andere kleine Verlosungen auf Insert Moin enden. Sehr passend. Machen wir so. Schön.
Dann bin ich sehr gespannt auf die Kommentare im Blogpost. Und danke euch für die zusätzliche Zeit an diesem Samstagmorgen. Ich trinke jetzt meinen Kaffee.
Und ganz kurz mal eben noch, wenn jemand so ein witziges Bild schickt wie Attila, dann kommt es viel besser an, als wenn man in den Kommentaren rumpöbelt und sagt, wo ist denn der Samstagscast?
Absolut.
Nur mal das so stimmt. Als kleine Strategie, wie sagt man da?
Hat sich da jemand von den Patreon-Supportern beschwert, oder?
Lass mich mal so im Raum stehen.
Das wüsste ich gern.
Nee, bestimmt nicht.
Okay. Nicht.
Gut. Übrigens, können wir als nächstes Patreon-Ziel einführen, wenn wir über, weiß ich nicht, 1500 sind, dann lassen wir das Klicken weg im Cast.
Ja, das ist eine gute Idee.
Ach so, dieses,
Klick, ja. Und ich mache mein Fenster vorher zu, dass wenn die Feuerwehrsirene angeht.
Jungs, so, bis jetzt nächste wird's Woche. Awkward. Wir hören uns wieder unter der Woche und spätestens am nächsten Samstag.
Alles klar.
Danke euch.
Ciao.
Bis dann, ne? Tschüss.
Zuhörer. Tschüss.